und Schulz. Gedanken, die zählen. Die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz.
Gemecker im Büro. Wenn Mitarbeiterunzufriedenheit Führungskräfte zur Weißglut treibt.
Die Challenge.
Viele Führungskräfte stehen vor dem Problem, dass Mitarbeiter trotz verbesserter Arbeitsbedingungen weiterhin Unzufriedenheit äußern. Ich kann mich daran erinnern, ich habe letztens einen CEO im Coaching sitzen gehabt, der gesagt hat, Ben, was soll ich denn noch alles machen?
Die Analyse.
Hier sind einige Kernursachen und Lösungsansätze, gestützt durch aktuelle Forschung. Managementwahrnehmung. Arbeitsanforderungen, Arbeitsgerechtigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Work-Life-Balance, Homeoffice, Führungsstil.
So, die Liste lässt sich noch verlängern. Und meine persönliche Erfahrung ist, Gemecker im Büro oder in der Firma sollte man mit zwei Fragen erstmal sozusagen einkreisen oder fokussieren. Und die erste Frage ist, wer ist der Wortführer, quasi die Ausgangsperson dieser Unzufriedenheit? Und das sind meistens die berühmten informellen Führer. Also Leute, die entweder aus Spaß an der Freude oder auch aus berechtigten Gründen oder auch aus einer Mischung von persönlichen Themen, die eigentlich nichts mit der Firma zu tun haben, in diese Rolle des Chefmeckerers, nenne ich das jetzt mal, hineingewachsen sind. Ich muss also sehr genau verstehen, wo kommt das Gemecker her, von der Personenseite her. Und das Zweite ist für mich parallel zu verstehen, das ist die Frage, was ist denn die faktische Ursache? Und wenn jetzt zum Beispiel ein Führungsstil von einem Bereichsleiter oder Vorstand das Thema ist, dann kann man das sehr schnell einkreisen, weil man eben weiß, es geht konkret um diese Frage. Wenn es aber so allgemeine Themen sind, wie zu hohe Arbeitsanforderungen oder Work-Life-Balance, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man erstmal klar versteht als Führungskraft, was ist denn die Erwartungshaltung? Und dann diese Erwartungshaltung mal spiegelt mit der Realität, und zwar der Realität im Markt, der Realität im Wettbewerb und der Realität, in der wir uns als Unternehmen durchsetzen müssen.
Das, was du gesagt hast, dieser erste Aspekt, wer ist der Wortführer? Da fällt mir dieser Begriff ein Meinungsmacher.
Ja, genau, das meine ich
damit. Also wer ist eigentlich so der Meinungsmacher in der Bude? Und da gibt es oftmals in den Abteilungen ja auch unterschiedliche Meinungsmacher, die einen hohen Einfluss darauf haben, vor allen Dingen für diesen zweiten Aspekt, wenn du sagst, ne, was ist eigentlich praktisch die Ursache? Wir sind ja gerne, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe so das Gefühl, wir sind ja gerne in so einer Empörungskultur unterwegs, vor allen Dingen durch die letzten Jahre.
Das ist aber nicht nur bei uns so. Ich gebe dir ein lustiges Beispiel. Wir hatten ja früher Automobilzulieferer und haben bei einem großen deutschen Automobilzulieferer in ein französisches Werk geliefert. Okay, also wir sind jetzt nicht in Deutschland. Wir sind auch nicht in den letzten Jahren. Wir sind derzeit deutlich vor Corona. Wir kamen dann mit unserer deutsch-koreanischen Truppe hin, um eben die notwendigen Fachfragen und was halt alles an Konstruktion und Einarbeitung und so weiter. Und wir saßen einer Betonmauer gegenüber oder Stahlwand, egal wie du das nennen willst. Das Ganze lief auf Englisch, was in Frankreich sowieso schon mal ein Problem ist. Und neostalinistische Zustände. Und dann habe ich die Jungs auf Französisch gefragt, was ist eigentlich das Problem? Und dann stellte sich heraus, das waren Gewerkschafter von der CGT, das ist die kommunistische Gewerkschaft. Und die haben einfach gesagt, naja, das kommt aus der Zentrale, das ist ja schon mal per Definition schlecht und gefährlich und böse. Und deshalb sind wir erstmal dagegen. Punkt. So, und dann haben wir miteinander geredet und dann habe ich ihm erklärt, dass wir eben da, was weiß ich, jetzt allen Vorurteilen entsprechen, weil wir kommen ja aus Deutschland, das ist schon mal scheiße, und wir kommen aus Asien, das ist nochmal schlimm, und wir haben dies und das und alles, und ob sie uns jetzt aus dem Werk rausschmeißen wollen oder wie gehen wir mit der Sache um, also auch durchaus ein bisschen mit Humor. Und irgendwann haben sie begriffen, dass diese Fundamentalhaltung natürlich Quatsch ist. Weil am Ende des Tages, wenn sie mit uns ein gutes Projekt machen, kann dieses Werk günstiger im Markt seine Teile anbieten und dadurch natürlich Arbeitsplätze sichern. Und in dem Moment, wo dieser Groschen gefallen ist, Stichwort Meinungsführer oder Gemecker, hat sich das komplett gedreht. Also man muss auch die Ursachen, die Ängste ansprechen und manchmal muss man im wahrsten Sinn des Wortes durch Beton bohren oder über Bande spielen, in dem Fall eben über CGT, die Kommunistische Gewerkschaft.
Da fällt mir gerade ein Modell ein, wo du das so erzählst, weil du hast ja in dem Gespräch was ganz Spannendes geschafft. Ich erlebe das ja sehr oft, dass Leute, die im Meckermodus unterwegs sind oder erstmal grundsätzlich dagegen sind, die sind oftmals in so einem, man nennt das Betroffenen-Modus. Mhm. Es gibt so ein Modell von Stephen Covey, der hatte dieses Buch Sieben Wege der Effektivität rausgebracht. Und der erste Schritt ist, da gibt es ein Modell, der heißt Circle of Control.
Genau.
Und oftmals die Menschen, die in diesem Gemecker- und Aufregmodus unterwegs sind, vor allem die Meinungsmacher, die machen immer deutlich, wir sind das Opfer, wir sind im betroffenen Bereich und
deshalb haben wir Recht,
so zu kommunizieren.
Das ist nämlich der entscheidende Punkt.
Und deswegen versuchen wir mit diesem Gemecker Druck nach oben auszuüben.
Genau.
So.
Und alles abwehren. Bloß keine Änderung.
Ja, genau. Und man verharrt in diesem betroffenen Modi und man nimmt überhaupt keinen Einfluss. Und das ist dieser zweite Teil in diesem Modell, dass man sagt, wie kriegt man jemanden von einem betroffenen Bereich in den Einflussbereich, also in die zweite Ebene. Und diese Ebene heißt, der Einflussbereich stellt ja andere Fragen. Der stellt ja zum Beispiel die Frage, was braucht es damit? Ne, du hast zum Beispiel gerade die Geschichte erzählt, also was machen wir jetzt, um hier eine Lösung zu haben? Also es ist ein Perspektivwechsel in der Fragestellung. Mhm. Und dieser Einflussbereich, der ja maßgeblich auf die Themen unseres Verhaltens Einfluss nimmt, schafft natürlich eine völlig neue Perspektive, die jemanden aus so einem Opfer-Gemecker-Modus rausholt, eine andere Perspektive gibt. Und das merke ich, da haben Führungskräfte in Firmen echte Schwierigkeiten mit, weil sie es kaum hinkriegen, ihre Mitarbeiter und ihre Teams aus diesem betroffenen Bereich zu holen und in den Einflussbereich zu führen.
Ja, das ist ja der alte Spruch, jetzt mal reduziert Deutsch, Betroffene zu Beteiligten machen. Und Beteiligte machst du dann, wenn du sie Teil der Entscheidung und Teil der Entscheidungsfindung machst. Dass sie erkennen, dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt als Thema, jetzt Beispiel dieses koreanische Projekt bei der französischen Tochtergesellschaft, dass das einen Sinn für sie hat, wenn man den, wie du es eben so schön sagst, Perspektivwechsel, den Standpunkt wechselt. Und das muss man eben auch, und jetzt kommt für mich der wichtige Aspekt, durch die Brille des Betroffenen argumentieren. Und nicht nur durch die Brille des Vorgesetzten. Ja? Und du hast ja viele, ich nenne es jetzt mal Stichworte, Schlagworte genannt. Management wahrnehmen, Arbeitsanforderungen, Arbeitsgerechtigkeit. Nehmen wir mal die drei. Ja, die Situation ist ungerecht. Ja, die Arbeit ist ungleich verteilt und die Anforderungen sind zu hoch. Mal rein hypothetisch in so einem Fall. Wenn ich das als Führungskraft anerkenne und sage, das ist jetzt so und das finde ich auch auf Dauer nicht gut und wir müssen einen gemeinsamen Weg finden, wie wir entweder die Arbeit umverteilen oder durch Einsatz von Technologie oder von Dienstleistern und welche Lösung auch immer, was finden, kommen die Leute ja wieder ins Boot, weil sie wollen ja ernst genommen werden. Ich glaube, ein Schlüssel im Umgang mit Gemecker ist, dass man differenziert, was ist Gemecker aus Prinzip und was ist gerechtfertigtes Gemecker. Und wenn man das gerechtfertigte Gemecker annimmt und sagt, da setze ich mich qualifiziert, sprich professionell, ehrlich auseinander damit und binde euch auch in die Lösung ein, bis hin zu, sagt mir doch mal, wie wir es besser machen könnten, dann hast du ganz schnell das Gemecker reduziert. Weil die meisten Leute kommen nicht ins Büro, um zu meckern, sondern um einen guten Job zu machen. Und das betrifft auch die sogenannte junge Generation. Ich arbeite ja mit einer ganzen Reihe von denen in Startups zum Beispiel zusammen. Und da muss ich sagen, diese Vorurteile oder auch medial geprägten Bilder, die kann ich überhaupt nicht teilen.
Was ja durch die junge Generation massiv natürlich fokussiert wurde, auch thematisch. Ich denke mal nur so an so Themen wie mobile Arbeitsplätze und Homeoffice. Mhm. Ich höre immer wieder von Führungskräften, die sagen, wir sitzen in Recruiting-Gesprächen und wir sitzen in Bewerbergesprächen und eine der ersten Sachen, die kommt, ja, wie viele Homeoffice-Tage habe ich? Und das Verrückte ist ja total oft, dass es auch gerade da eine Missstimmung in Unternehmen mittlerweile gibt, weil viele Unternehmen keine saubere Regelung, also kein sauberes Regularium haben für dieses Thema Homeoffice und vor allen Dingen, weil es die Unterscheidung hat zwischen, und jetzt sind wir wieder bei diesem Generationsthema, dass die junge Generation und vielleicht auch die ältere Generation, sagen wir mal die Babyboomer-Generation, einen völlig anderen Blickwinkel auf dieses Thema hat und dass es auch da Missstimmung und auch Gemecker gibt auch darüber, was ich auch nachvollziehen kann, da aufgrund der fehlenden Regularien, da auch teilweise mit zweierlei Maß gemessen wird, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter oder von Abteilung zu Abteilung. Also Beispiel, hatte jetzt letztens ein Gespräch mit jemandem, der erzählt hat, naja, wir haben jemand sehr klar bei uns im Team, wo wir schon genau wissen, der performt nicht zu 100%, wenn der zu Hause im Homeoffice ist, sondern da passiert alles andere. Wir wissen gar nicht, ob der nebenbei irgendwie seinen Garten noch fertig macht und was weiß ich nicht noch. Das glauben wir zwar alles oder müssen wir glauben, was der uns sagt und der stempelt und dies und jenes, aber dieses Thema ist schon eine Thematik, wo wir sagen, okay, wie kann hier auch Controlling und Monitoring passieren? Und da gibt es andere, die in der Abteilung nebenher sitzen und sagen, wieso hat der 3-4 Tage Homeoffice und wir müssen hier ins Büro kommen?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Das darf nicht sein. Das hat ja was mit Arbeitsgerechtigkeit zu tun und es hat auch damit was zu tun, dass die Leute Verantwortung tragen für die Entscheidung Homeoffice. Ich glaube, das ist der Aspekt, der fehlt. Wenn man den Leuten Freiheitsgrade gibt, Homeoffice ist ein Freiheitsgrad, dann steigt auch die Verantwortung, die ich für meinen Job habe, beziehungsweise für die konkreten Ergebnisse, die Produkte oder Zwischenprodukte. Das heißt, man muss dann eben von der Führung her klare Pakete machen und dann ist klar, der Auftrag X muss an einem Termin Y um 14 Uhr auf dem Tisch liegen, in der Qualität Z. Und wenn er das nicht tut und es mehrfach der Fall ist, dann ist man eben auch nicht mehr Homeoffice qualifiziert.
Das ist natürlich jetzt echt schwierig, vor allen Dingen dann, wenn wir in puncto unsere Regierung gucken, die sagen, naja, die Arbeitnehmer haben jetzt auch ein Recht darauf, sozusagen, dass sie Homeoffice machen dürfen.
Ja klar, aber das Recht auf Homeoffice heißt ja nicht das Recht auf schlechte Arbeit. Das sind ja für mich zwei völlig verschiedene Dinge. Und die Bundesregierung, die es jetzt ist, die sollte lieber mal ihre Arbeit machen, anstatt andere Leute Arbeit zu organisieren. Ja, Entschuldigung, bei dem Saustall, den wir in Berlin haben im Augenblick. Also die sind höchst unqualifiziert, wenn ich da zum Beispiel an unseren Arbeitsminister und ähnliche denke.
Jetzt lass uns nicht die Folge rumdrehen und meckern über Berlin.
Nein, ich meckere nicht. Ich stelle eine Meinung in den Raum und sage, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.
Das stimmt.
Und ich sage zum Zweiten, dass Homeoffice ein Privileg ist. Und wer dieses Privileg genießt, muss sich dieses Privilegs auch würdig erweisen in der Qualität, in der Zuverlässigkeit und, was eben nun mal die Kriterien seines jeweiligen Jobs sind. Und wenn er das oder sie das nachhaltig nicht tut, dann ist das nicht auf Dauer durchziehbar. Das ist doch genau das Gleiche, wenn jemand im Büro ist und ist permanent zu spät, seine Projekte funktionieren nicht, die Informationen sind nicht richtig, dann sagt doch auch kein Mensch was, wenn man da eine Maßnahme ergreift. Insofern ist doch das Homeoffice überhaupt nicht unterschiedlich zu behandeln, aber es hat einen höheren Anspruch an Eigenverantwortung. Und wer diese Eigenverantwortung nicht lebt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist eben auch kein Homeoffice mehr.
Sagen wir mal, vielleicht das nochmal zum Abschluss. Was würdest du einer Führungskraft oder einem Chef sagen, der vor dir sitzt und sagt, Mensch, meine Mitarbeiter sind nur am Meckern und ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriege. Was würdest du dem sagen? Was würdest du dem raten?
Ich würde ihm mal raten, sich schweigend mit den Mitarbeitern zusammenzusetzen und einfach sagen, ich schreibe mit, was ihr zu beanstanden habt. Und es mal wortwörtlich aufschreiben. Strich, Spiegelstrich, Spiegelstrich, Spiegelstrich. Und dann würde ich das mit Menschen, auch durchaus außerhalb der Firma, denen ich vertraue, ich jetzt als Führungskraft, mal diskutieren, wie kommt das bei dir an? meine Leute sagen X, Y, Z, A, B, C, D, E. Wie kommt das bei dir an? Was heißt das? Und ich würde mich mal in die Rolle versetzen, wenn ich das spüren würde, diese Themen, wie würde ich reagieren? Und dann bist du meiner Meinung nach schon auf der Straße der Klärung.
Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohlundschulz.de.